Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von True Wealth, dem Schweizer Online-Vermögensverwalter, der Transparenz neu definiert.
NZZ Akzent. Diese Gruppe ist auf einer besonderen Jagd im Landesinnern von Brasilien. Rund ein Dutzend Männer und Frauen. Und Sandra, du mit dabei. Wo seid ihr da genau unterwegs?
Wir sind im Bundesstaat Bahia auf einer Agavenplantage. Dort wird Sisal angebaut. Das ist eine Faser, die aus diesen Agaven gewonnen wird. Und das ist so ein bisschen das grüne Gold Brasiliens. Brasilien ist einer der großen Exporteure von dieser Faser, die unter anderem auch nach Europa geschickt wird, damit man daraus dann so Kleider, Taschen oder Teppiche auch weben kann. Ich bin unterwegs mit Inspektorin Gislaine Stacholski und ihrem Team. Das ist eine brasilianische Sondereinsatztruppe und wir sind auf der Suche nach modernen Arbeitssklaven.
Seit bald 150 Jahren ist die Sklaverei in Brasilien abgeschafft. Doch die Ausbeutung hält sich hartnäckig, nur die Formen wandeln sich. Wie man in Brasilien gegen die moderne Sklaverei vorgeht, erzählt Südamerika-Korrespondentin Sandra Weiss. Ich bin Nadine Landert. Sandra, wenn wir von modernen Sklaven reden, was ist damit genau gemeint?
Also das hat jetzt nichts wirklich mit dem Bild zu tun, das wir von der Sklaverei eigentlich haben. Also das sind keine Afrikaner in Ketten, die da verschleppt werden übers Meer, sondern moderne Sklaverei, dazu gehört zum Beispiel Zwangsarbeit, Schuldknechtschaft oder auch entwürdigende Arbeitsbedingungen und erschöpfende Arbeitszeiten. Also Brasilien hat dazu eine sehr, sehr strenge Gesetzgebung. Und Gislaine Stacholski, also diese Leiterin dieser Brigade, die hat mir auch erzählt, was sie in ihrer langen Karriere da schon alles erlebt hat. Also darunter fallen zum Beispiel Näherinnen, die in Fabriken wie Gefangene gehalten werden oder auch Kaffeepflücker, die angeworben werden als Tagelöhner und dann in Baracken gehalten werden, verdorbenes und überteuertes Essen bekommen, Vorarbeiter, die sie schlagen oder mit Elektroschocks quälen, Frauen in Zwangsprostitution. Also es ist ein ganz, ganz lange Latte von Situationen.
Und auf dieser Plantage, wo ihr da unterwegs seid, gibt es diese Form von Ausbeutung dort?
Ja, genau, das will diese Brigade in dem Moment überprüfen. In dem Team sind Bundespolizisten, die auch bewaffnet sind, weil diese Brigade wurde in ihrer Geschichte auch schon mal überfallen. Es gab auch Inspekteure, die ermordet wurden. Da sind Ombudsleute dabei, Inspekteure aus dem Arbeitsministerium, sowie Gislaine und Staatsanwälte. Wir sind dann alle unterwegs und gehen zu einer Lehmhütte, die sieht man am Horizont. Aber wir sind ein bisschen zu spät dran. Die Hütte ist leer, aber die Arbeiter, die waren bis vor kurzem noch dort. Da stehen also verfleckte Matratzen über einem Lagerfeuer, das noch brodelt, wird da Mais gekocht. Dann lässt einer dieser Inspekteure, dieser Bundespolizisten, auch eine Drohne steigen, um zu gucken, ob man die Arbeiter noch sieht in dieser Sisalplantage. Aber er findet die nirgendwo. Die haben sich irgendwo ganz gut versteckt.
Also sie sind geflohen?
Ja, sie sind geflohen und das ist auch gar nicht ungewöhnlich, sagt mir dann Gislaine. Es kommt oft vor, dass die Landbesitzer ihren Arbeitern also sagen, dass sie fliehen müssen, wenn da irgendwelche Fremden kommen und vor einer Inspektion, weil sie sonst verhaftet werden. Die machen ihnen also bewusst Angst und deswegen ist es oft so, dass die Arbeiter schon verschwunden sind, wenn die Brigade kommt. Und irgendwie gibt's da wohl auch ein ganz gutes Netzwerk, dass die Leute das irgendwie sehen. Man muss ja stundenlang da durch die Landschaft fahren, bis du auf so einer Plantage ankommst. Und irgendwie haben die Spione.
Das ist ja dann also auch ein Misserfolg, eine Enttäuschung für das Team von Gislaine.
Ja, das ist natürlich immer sehr, sehr ärgerlich. Gerade auch in dieser Region, da war das Team schon vor ein paar Jahren und haben dort auch sehr viele Arbeiter befreit. Damals waren sie sehr erfolgreich. Sie konnten die ganze Lieferkette verfolgen bis zu den Exportfirmen und die mussten dann auch umgerechnet ungefähr 150.000 Schweizer Franken Buße zahlen und kamen auf die schwarze Liste der Unternehmen, die Sklavenarbeiter beschäftigen.
Was heißt das? Also was bedeutet diese schwarze Liste?
Das ist eine Liste, wo die Unternehmen aufgelistet werden, die erwischt werden bei schwerwiegenden Verstößen. Das ist eine Liste, die ist publik, die kann jeder einsehen auf der ganzen Welt. Und für die Firmen ist das natürlich ein immenser Imageschaden. Die werden zum Beispiel von staatlichen Krediten ausgenommen, die bekommen keine Entwicklungskredite mehr. Und wenn es Exportfirmen sind, können die natürlich auch international eingesehen werden. Und Firmen, die dann nicht wollen, dass Sklavenarbeit in ihren Produkten ist, die werden natürlich bei denen auch nicht mehr kaufen. Ne? Mhm. Die Firmen bleiben in der Regel 2 Jahre lang auf der Liste und werden in diesen 2 Jahren auch regelmäßig wieder kontrolliert. Mhm. Aber nach diesen 2 Jahren, wie gesagt, dann werden auch viele Firmen oft rückfällig oder denken sich neue Methoden aus, über Zwischenhändler zum Beispiel oder über Zeitarbeitsfirmen, um diese Auflagen zu umgehen und um die Lieferkette zu verschleiern.
Und um dann eben Menschen wieder auszubeuten.
Ja, weil das einfach sehr lukrativ ist. Ne? Mhm. Je geringer die Arbeitskosten, desto höher die Gewinnmarge. Und das ist einfach dieses Profitstreben, das ist einfach omnipräsent.
Woher wissen Ghislaine und ihr Team denn, wo sie suchen müssen? Oder klappern sie dann einfach sämtliche Plantagen ab?
Also Ghislaine hat einen Fokus auf bestimmte Branchen, auf die sie spezialisiert ist, wo sie auch die Lieferkette schon sehr gut kennt, wo sie weiß, in welchen Regionen das ist. Aber sie schickt vor jeder Operation auch immer ein Undercover-Team vorher zur Recherche in die Region. Und sie hat auch immer schon sehr genau die Koordinaten, wo wir dann dahin fahren.
Ja. Und jetzt diese Plantage, also eben vor einigen Jahren war Ghislaine da schon einmal erfolgreich, hat Arbeiter befreit, jetzt kommen sie wieder dahin, aber es ist niemand da. Also es ist eigentlich davon auszugehen, dass wahrscheinlich wieder Ausbeutung stattfindet. Was heißt denn das jetzt? Also geht die Einheit am nächsten Tag nochmals dahin?
Nee, das machen sie nicht, weil sie dann wissen, dass die Leute natürlich schon vorgewarnt sind. Und da wird jetzt wahrscheinlich in der ganzen nächsten Woche niemand arbeiten. Aber Ghislaine lässt nicht locker. Die geht dann vielleicht in ein paar Monaten oder in einem Jahr wieder hin auf dieselbe Plantage.
Wir sind gleich zurück.
Vermögensverwaltung, Säule 3a oder ein ETF-Portfolio für Ihr Kind? Mit Truewealth investieren Sie ohne versteckte Gebühren. Einfach, transparent und kosteneffizient. Starten Sie jetzt auf truewealth.ch.
A gente entra melhor fica fora.
Ja, nach der ersten Plantage sind wir dann weiter zur nächsten, zur zweiten Sisalplantage. Und da hatten die Ermittler dann Glück. Dort waren ungefähr 15 Arbeiter, das waren Frauen und Männer, es waren sogar ein paar Kinder dabei, die die Frauen mitgebracht haben. Und ja, das war schon sehr beeindruckend für mich. Das waren sehr ausgemerkelte Gestalten mit so wettergegerbten Gesichtern. Einem fehlte ein halber Zeigefinger, den hat er mal in so eine Schälmaschine für Sisal gebracht und der wurde dann amputiert. Ein anderer ist auf einem Auge blind, weil diese Agaven, die haben an der Spitze so ganz fiese, gemeine Stacheln. Und wenn man da nicht aufpasst beim Ernten oder so, dann kann man sich auch sehr schwer verletzen. Das waren beide Arbeitsunfälle. Und ja, die wirkten alle sehr verunsichert und so ein bisschen erschrocken. Die wussten nicht, was wirklich da passiert.
Also offensichtlich eine Form von Ausbeutung da, die stattgefunden hat oder stattfindet.
Ja, das musste die Ghislaine dann jetzt genau ermitteln. Ne? Es reicht ja nicht, dass man da die Arbeiter hat und sieht. Das wird alles dokumentiert. Na, auch diese Verhältnisse, in denen die da leben und kochen über dem Lagerfeuer oder auch eben diese Matratzen da verfleckt auf dem Boden und diese Hütten, wo es reinregnet. Aber sie muss ja genau ermitteln, wie die Arbeitsbedingungen sind. Und sie hat dann also auch nach und nach diese Brigade, die Inspekteure haben dann die Arbeiter getrennt und jeder hat so 2, 3 Arbeiter interviewt.
Você é o servador, né? Oi. O servador é o que pega as folhas e passa na máquina?
Oi.
Tá. Como que é seu nome?
Manuel Messias.
Alexandra, quantos anos tem você?
Eu tenho 44.
Ich habe da mit einer gesprochen, mit Alessandra Borges. Die war sehr offen, die ist 44 Jahre alt und sie hat mir also erzählt, dass sie seit sie 9 Jahre alt ist, auf einer Sisalplantage arbeitet, weil sie eben aus einer armen Familie kommt mit vielen Kindern. Und ja, sie verdient pro Woche 200 Reais, das sind ungefähr so 30 Schweizer Franken, das ist weit unter dem brasilianischen Mindestlohn und sie hat natürlich auch überhaupt keine soziale Absicherung. es gibt auch keine geregelten Arbeitszeiten. Die Arbeiter müssen auf dieser Plantage in einer Woche 1000 Kilo Agavenblätter schneiden. Bis zum Freitag, das ist der Abholtag, da wird es abgeholt. Ja. Und wenn sie das nicht geschafft haben, dann werden sie auch nicht bezahlt. Ne? Okay. Das ist also ziemlich heftig, die Bedingungen.
Und was hat Alexandra zu ihrer Situation gesagt? Also hat sie dir da erzählt, wie es ihr dabei geht, da zu arbeiten?
Ja, die Alexandra war wirklich sehr, sehr offen. Sie sagte, das sei also eigentlich eine unwürdige Arbeit und sie fühlt sich schon gefangen in dieser Situation. Es gäbe halt keine anderen Jobs in der Region und sie würde eigentlich sehr, sehr gerne was anderes machen. Mhm. Aber also sie hätte halt überhaupt keine Aussichten, keine Rechte hätten sie, keine Versicherung, nichts. Und das Geld, was sie dort verdienen, das reicht halt auch mal gerade so, um zu überleben, aber nicht, um wirklich sich wirklich was zu leisten. Und oft muss sie sich auch noch verschulden und dann kommen Zinsen drauf. Das heißt, sie ist in so einer Spirale und fühlt sich gefangen in der Arbeitssklaven.
Antigamente o povo dizia que existia escravidão. Escravidão é agora. Na verdade, os escravos nunca foram libertos.
Und die zuständige Person für die Plantage, also der Chef, was sagt ihr dazu?
Ja, da gibt es zwei Personen. Das eine ist der Eigentümer, das andere ist der Aufkäufer von dem Sisal. Und die werden beide vorgeladen von Ghislaine. Die übergibt den Arbeitern das Schreiben und sagt, sie sollen das bitte weitergeben an die zuständigen Personen. Und die werden für den nächsten Tag vorgeladen. Die Schälmaschine wird stillgelegt, die Plantage verriegelt. Ja.
Gibt es Schätzungen, wie viele Menschen als moderne Sklaven gelten, also die eben zum Beispiel solche Arbeitsbedingungen haben, wie du jetzt erlebt hast auf dieser Plantage?
Es gibt keine konkreten Zahlen, es gibt nur Schätzungen und die gehen auch sehr auseinander, je nach Schätzung. Dann gibt es Zahlen, also 28 Millionen, sagt die Internationale Arbeitsorganisation. Es gibt auch Schätzungen, die mehr oder weniger ins Doppelte gehen. Mhm. In Brasilien werden jedes Jahr so im Schnitt zwischen 2.500 und 3.000 Leute befreit. Mhm. Von 4 nationalen Brigaden und dann gibt es noch ein paar auf bundesstaatlicher Ebene. Also die machen schon ziemlich viel Arbeit.
Ja. Was geschieht jetzt also mit dem Händler, den man eben nicht auf der Plantage gefunden hat? Erscheint der da bei dieser Vorladung?
Ja, der kommt pünktlich am nächsten Morgen. Und das ist auch was, was wohl häufig passiert, weil die Brigade einfach sehr streng ist. Und dadurch, dass Staatsanwaltschaft und so dabei ist, wenn du da nicht erscheinst und dich drückst, dann wird das Ganze nur sehr viel schnell, sehr viel teurer und gibt dann auch einen Strafprozess. Also das wissen die brasilianischen Unternehmer eigentlich alle. Mhm. Der erschien also und das geht dann ganz formellen Prozess. Stacholski hat ihm also erklärt, gegen welche Gesetze er verstoßen hat. Und dann fragt sie ihn auch so ein bisschen weiter, versucht rauszukriegen, an wen er die Fasern verkauft und so. Das ist dann mehr so die Sache der Staatsanwaltschaft, der dann versucht, diese ganze Lieferkette weiterzuverfolgen. Sie macht also dem Händler klar, dass er jedem Arbeiter Nachzahlungen schuldet und wie viel das ist. Und legt sie ihm diese Tabellen vor. Und der Händler klagt dann natürlich, ja, das sei so viel Geld und das habe er jetzt gar nicht und so. Und dann hat sie gesagt, okay, du hast Geld irgendwie, um jede Woche da den Sisal aufzukaufen und zu bezahlen. Dann musst du halt jetzt mal gucken, wo du das Geld herkriegst. Du hast irgendwie in 2 Tagen muss das Geld ausgezahlt werden und zwar hier in unserer Anwesenheit. Und ja, der klagte dann ein bisschen, der Händler, ja, und dann hat er aber auch unterschrieben.
Und was heißt das für Alexandra? Also wie viel Geld bekommt sie jetzt?
Ja, Alexandra und ihr Mann, der auch auf der Sisal-Plantage arbeitete, die bekamen zusammen rund 2.100 Franken. Mhm. Und ja, da war sie ganz glücklich, weil sie sagt, dann kann sie jetzt ihre Schulden abbezahlen, das Haus ein bisschen reparieren, wo es durchs Dach reinregnet. Und außerdem kriegen die dann 3 Monate lang Sozialversicherung, also Arbeitslosengeld bezahlt, ohne zu arbeiten, weil ja die Sisal-Plantage sich erst wieder irgendwie regulieren muss, die Arbeitsgesetze erfüllen und so. Das dauert eine Weile, bis da wieder die Arbeit aufgenommen wird. Dann sind die also 3 Monate lang abgesichert. Das war natürlich eine gute Nachricht für Alexandra.
Das ist jetzt ein Beispiel, wo der Einsatz der Sondereinheitstruppe geglückt ist. Aber du hast uns eben auch erzählt, dass wenn sie zurückkehren nach mehreren Jahren, eigentlich dasselbe wieder passiert, die Menschen wieder ausgebeutet werden. Also was bringt die Arbeit dieser Einheit tatsächlich?
Also zum einen bringt das sehr viel mediale Aufmerksamkeit. In Brasilien sind sich alle sehr bewusst, dass es moderne Sklaverei gibt. Und es ist auch jedes Mal ein Riesenskandal, wenn da was aufgedeckt wird. Und die Firmen möchten natürlich vermeiden, dass ihr Name in dem Zusammenhang erscheint. Zum anderen ist Brasilien, glaube ich, auch relativ erfolgreich im regionalen Vergleich in der Bekämpfung der Schwarzarbeit. Also in Brasilien gibt es nur 35% Schwarzarbeit, in Mexiko sind es 60 und in Bolivien 80. Ich glaube, das spricht auch schon für sich. Aber die Firmen sind natürlich viele von denen versuchen, weiter Menschen auszubeuten, einfach um die Profite hochzuhalten, versuchen das Ganze dann mehr zu verschleiern, das Ganze auszulagern über Zeitarbeitsfirmen. Und da ist es wichtig, dass die Brigade eben auch aufklärt. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Die Arbeiter, die befreit wurden, die haben zum ersten Mal viele von denen überhaupt gehört, dass sie Rechte haben. Und das ist einfach was das Leben eines Menschen verändert, wenn er merkt, das ist nicht normal, was hier passiert, ja. Und dagegen kann ich mich wehren und da werde ich auch unterstützt beim Staat. Und dann hat der brasilianische Staat, die machen ein ganz spannendes Pilotprogramm zurzeit, die versuchen, den Menschen Alternativen anzubieten, und zwar die Bildung von Genossenschaften in den Gegenden, aus denen sie kommen. Und die werden dann 2 Jahre lang massiv unterstützt, bekommen Workshops in Buchhaltung, Management und was man da so alles braucht. Das wird von verschiedenen Ministerien geleitet, sind auch Wissenschaftler dabei, Universitäten, verschiedene Experten. Und in 3 Jahren wollen sie mal auswerten, was aus diesen Genossenschaften geworden ist, ob das wirklich funktioniert, und dann überlegen, ob sie daraus wirklich auch eine staatliche Politik machen und prinzipiell befreiten Sklavenarbeitern diese Möglichkeit anbieten wollen.
Also ein Lösungsansatz, damit die Menschen eben nicht wieder zurückfallen in dieses Ausbeutungsverhältnis. Sandra, vielen Dank für deine Reportage.
Bitteschön.
Und das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.